Vor einiger Zeit sah ich einen Dokumentarfilm. Der Ort der Handlung war die Deutsche Botschaft in Prag 1989 im September. Ich glaube, 5000 Menschen waren dort versammelt. Ein Flüchtlingslager war aus dieser Botschaft entstanden und dann durften sie ausreisen per Bahn. Aber die Strecke führte über das Gebiet der DDR. In Reichenbach wurden ihnen dann die Ausweise abgenommen. Und das Beeindruckendste war für mich dann, wo in diesem Film dargestellt wurde, sie kamen in den Hof an, dann rissen sie die Fenster auf und riefen Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und der mitreisende bundesdeutsche Diplomat hat sich dort auch hineinziehen lassen, diese Euphorie, und hat dann bekannt, ja, und auch ich habe das gerufen, Freiheit. So begeistert war ich davon. Und auch heute, in diesem Jahr, im 500. Jahr der Reformation, ist die Freiheit ein Thema in Anlehnung an Luthers Schrift. Er schreibt von der Freiheit eines Christenmenschen. Wenn er dort schreibt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Um Freiheit soll es uns heute gehen. Wir wollen uns ein Wort lesen aus dem Evangelium Johannes im Kapitel 8. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon diesen Text betrachtet und eigentlich ist es heute eine Wiederholung. Evangelium Johannes, Kapitel 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer in dem Haus, der Sohn aber bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. So werdet ihr wirklich frei sein. Unser Herr Jesus erwähnt viermal den Begriff Freiheit oder Freisein in diesem Bibeltext. Und zwar einmal die Freiheit im Zusammenhang mit der Wahrheit. Wenn er sagt, ihr werdet, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das zweite Mal die Freiheit in Bezug auf die Sünde, dass er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und dann noch die Freiheit in Bezug in einer Vision auf sein Erlösungswerk, wo er sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Was verstehen wir eigentlich unter Freiheit? Lateinisch ist der Begriff Libertas. Wir kennen auch den Begriff in vino veritas, im Wein ist Wahrheit, aber nicht unbedingt Freiheit. Bezeichnet wird mit Freiheit die Handlungsfreiheit eines Menschen. Wir, die Menschen, wir können ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden. Und es ist auch das Erziehungsziel unserer Schulbildung, wenn ein Mensch die Schule verlässt, ein Kind, dann soll es selbstständig sein und urteilsfähig. Soll unterscheiden können, was ist gut für mich, was muss ich meiden, wo kann ich wählen. Vermutungen zufolge hat das Wort Freiheit seine Bedeutung über das germanische Frihalsa. Das ist eigentlich einen freien Hals haben. Jemand, dem sein Hals selbst gehört. Also ein Mensch, der über seine Person frei verfügen kann, im Sinne von nicht gebunden, unbelastet, unabhängig, nicht beengt oder bedeckt. Punkt 1, Freiheit gekoppelt an die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt der Herr. Was ist eigentlich wahr? Wie kann ich bei zwei gegensätzlichen Standpunkten oder Aussagen das Wahre erkennen? Pilatus fragt einmal Jesus im Verhör, was ist Wahrheit? Denn der Jesus hatte vorher gesagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Aber seine Frage ist eher eine rhetorische Frage und nicht wirklich eine echte Frage. So, lapidar dahingesagt, ach, was ist schon Wahrheit? Und er erwartet auch keine Antwort, sondern geht auf diese Frage hinaus zu den Juden, um ihnen zu sagen, dass er Jesus eigentlich für unschuldig hält. Wahrheit leitet sich aus dem althochdeutschen Wahrer ab und bedeutet so viel wie Treue oder Vertrag. Wir finden das Wort auch in Vornamen wie Vera, die Wahre, oder Verena, die Wahrhaftige. Pilatus flieht vor der Wahrheit, denn die Wahrheit, die steht ja leibhaftig vor ihm und er erträgt ihre Gegenwart nicht und weiß gleichzeitig, dass die Ankläger lügen, dass sie nicht aus der Wahrheit sind. Dabei kennen sie, die Ankläger, die hohen Priester und Schriftgelehrten, doch wirklich das achte Gebot ganz gewiss. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und das zählt in erster Linie vor Gericht. Und hier sind sie bei Gericht. Zeugen werden auch heute noch vereidigt mit der Formel: Ich schwöre, dass ich über alles, worüber ich befragt werde, die reine und volle Wahrheit und nichts als die Wahrheit aussagen werde. Und dann steht es dem Zeugen noch frei, das zu bekräftigen mit der religiösen Bekräftigung, so wahr mir Gott helfe. Pilatus wäre es sicher ein leichtes gewesen, die Schriftgelehrten des Meineides zu überführen. Und nach den heutigen Sätzen gibt es dafür ein Jahr Gefängnis, ohne Bewährung. Aber da war doch die Drohung, wir könnten dem Kaiser in Rom gewisse Dinge über dich berichten. Die könnten dir unangenehm sein, vielleicht sogar deine Stelle kosten. Für Pilatus unangenehm. Und da hat er eben nicht die Entscheidungsfreiheit, nach der Wahrheit zu urteilen. Wer nicht wahrhaftig ist, kann auch nicht frei, wahrheitsgemäß entscheiden. Schon mal erlebt, von einer Lüge oder Halbwahrheit oder fauler Ausrede ständig verfolgt zu werden, ich schon. Immer wieder mal kommen Erinnerungen an eine Schulzeit zurück. Vierte Klasse. Am Anfang der Stunde mussten die Brigadeleiter immer melden, ob wir die Hausaufgaben gemacht hatten. In der Pause war es also ihre Pflicht, zu ihnen hinzugehen, da zu ihrer Brigade gehörte. Und dann kam die Meldung, Brigade 1, alles in Ordnung. Und dann Brigade 6, alles in Ordnung, bis auf den Frank Schönfeld, der hat sein Heft vergessen. Ging ein Raunen, ein Gemurmel durch die Klasse. Ich war der Einzige, über den es Unangenehmes zu berichten gab. Warum hat sich das so eingeprägt in mein Gedächtnis? Es war eine Lüge. Ich hatte nicht selbst vergessen, ich hatte die Hausaufgaben nicht gemacht. Und ich konnte sie nicht machen, weil die im Hort erledigt wurden, den Hort hatte ich geschwänzt. Also Lüge auf Lüge, in der Unfreiheit nicht bereit, die Wahrheit zu bekennen. Ja, interessant ist auch, dass der biblische Begriff der Wahrheit, hebräisch Emet, sich in dem Wort Amen wiederfindet. In der Bedeutung von tragfähig, gültig, verbindlich. Luther übersetzt, das ist gewisslich wahr. Und ein Gebet schließen wir auch mit diesem Begriff ab. Und ich bekräftige mit einem Amen die Wahrhaftigkeit eines Gebetes. Ich stehe dahinter, jawohl, ich hätte genauso gebetet oder ähnlich. Jeder hat aber auch die Freiheit, nicht Amen zu sagen, wenn ein Gebet nicht dem entspricht, was er für Erkenntnisse hat oder ganz und gar nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. In der Bibel gibt es keinen Beleg, dass unser Herr ein Gebet mit dem Amen dass es gewisslich war, beendet hätte. Aber er hat seine Rede damit begonnen. Und gerade das Johannesevangelium gibt immer wieder Zeugnis davon. Nur drei Bibelstellen ausgewählt, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Abraham wart, bin ich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Das heißt nichts anderes als Amen, Amen, ich sage euch. Also ein Amen am Anfang. Doch zurück zum Thema Freiheit. Ein interessantes Zitat von Leo Tolstoi: Freiheit wird nicht mit dem Streben nach Freiheit, sondern mit dem Streben nach Wahrheit erlangt. Adam und Eva hatten im Garten Eden so ziemliche, fast alle Freiheiten. Sie konnten sich frei bewegen, sie hatten freie Auswahl an den Früchten der Bäume, ihrer Kreativität. Bei der Namensgebung der Tiere waren keine Grenzen gesetzt. Aber dann kam die Schlange und versprach noch mehr Freiheit. Ihr werdet noch freier sein. Und die Menschen erkannten eben nicht, dass es eine Lüge war. Oder vielleicht auch nur eine Halbwahrheit. Im hohen priesterlichen Gebet bittet Jesus für seine Jünger: Sie, also die Jünger, sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also durch die Wahrheit bekommen wir alle Freiheiten. Frei zu sein von der Sünde, wenn wir halt unsere Sünde erkennen und bekennen. Wann uns auch immer Angebote mit Freiheitsversprechungen gemacht werden, schauen wir doch in dieses Buch hinein. Gottes Wort hilft uns zu unterscheiden, richtig oder falsch, Licht oder Finsternis, Wahrheit oder Lüge. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die meisten Übersetzungen verwenden auch diesen Begriff frei machen. Nur eine, die Hoffnung für alle, schreibt befreien. Aber frei machen finde ich selbst für zutreffender. Habt ihr schon mal einen Brief zurückbekommen, wo zu wenig Cent draufgeklebt waren, meinetwegen auf den Brief, eine 45er Briefmarke, dann kommt zurück, unfrei. Ja, dort ist mir das immer wieder mal begegnet. Ein Brief muss frei gemacht werden, dann wird er auch befördert. Wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird dich frei machen, dann meint er ganz frei, umfassend, vollständig. Ich mache euch frei von aller Schuld zu 100%. Da ist dann die 70er Briefmarke drauf. Der Brief wird befördert. Ihr seid frei. Da ist nichts mehr zurückgeblieben an Restschuld. Die Ausreisenden aus der Brautbotschaft mussten also ihre Ausweise abgeben. In Reichenbach wurden sie von Beamten der Staatssicherheit eingesammelt. Aber ihre persönlichen Daten aus den Ausweisen, die sollten sie vorher in Formulare eintragen. Denn es mussten ja dann schließlich neue Dokumente ausgestellt werden. Und einige haben sich dabei gleich ganz von ihrer Vergangenheit befreit. Das ist auch herausgekommen. Im Feld Ehestand haben sie zum Beispiel ledig angekreuzt, obwohl sie laut Ausweis verheiratet waren. Sie haben alles hinter sich gelassen. Jede Verantwortung für Ehefrau, Kinder, Familie abgestreift. Sie wollten ganz frei sein. Aber es ist nun wirklich nur eine Scheinfreiheit, denn kurze Zeit später nach der deutschen Einheit hat sie ihre Vergangenheit eingeholt. Und sie mussten sich dafür verantworten. Wir uns, wenn wir nicht frei gemacht sind. In Gottes Reich werden wir uns dafür verantworten müssen, beziehungsweise wir werden nicht in dieses Reich hineinkommen, wenn wir unfrei sind. Zum Zweiten nimmt Jesus in seinen Worten mit dem Begriff Freiheit in Bezug auf zur Sünde Stellung. Denn hier sagen die Juden, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Die Juden strotzen vor Selbstbewusstsein. Etwa so, als wenn uns jemand sagt, ich habe niemand umgebracht, nicht gestohlen, meine Frau nie betrogen, habe fast immer die Wahrheit gesagt, war bemüht, ein guter Mensch zu sein. Da wird mir doch der gerechte Gott nicht den Zutritt zu seinem Reich verwehren. Es klingt paradox, wenn die Juden sagen, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Denn seit über 100 Jahren, fast 100 Jahren, herrschen die Römer im Land. Und vorher waren es erst die Seleukiden, davor die Ptolemäer, die Perser, die Babylonier, die Assyrer, die Philister. Immer wieder waren die Juden unter fremder Herrschaft. Es gab nur kurze Zeiten, wo sie wirklich selbstständig leben konnten unter einem ihrer Könige. Nicht zu vergessen der 400 Jahre während des Sklavendienstes in Ägypten. Und Jesus lässt sich auch nicht auf eine Diskussion ein über scheinbare Freiheiten. Er nennt das Kind beim Namen die Sünde. Richtig, Abraham war ein freier Mensch, trotzdem ein Sünder. Ebenso Isaak und erst recht Jakob. Er sagt ihnen, ihr seid Sklaven, Knechte der Sünde. Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Ich erinnere mich wieder an meine Schulzeit, Staatsbürgerkunde. Da sagte der Lehrer, wir in der DDR verstehen unter Freiheit etwas anderes als die Menschen in der BRD. Bei uns zum Beispiel sind die Menschen frei von Arbeitslosigkeit. Und im Westen sind die Menschen frei von Arbeit und frei von Produktionsmitteln. Eine eigentümliche Erklärung des Begriffs Freiheit. Das hat damals auch niemand widersprochen, aber wir haben uns unseren Teil gedacht. Und am eindrücklichsten habe ich die Einschränkung meiner persönlichen Freiheit während meines Wehrdienstes erlebt. Die ständige Überwachung, das Ausgeliefertsein an eine fremde Macht. 24 Stunden, auch nachts. Das war deprimierend. Und immer wieder diese Befehle ausführen zu müssen, obwohl mir das eigentlich widerstrebte. Und beim Marschieren in Kolonne wurde öfter mal Gesang befohlen. Und dann haben wir mit Genugtuung das Lied »Die Gedanken sind frei« von Hoffmann von Fallersleben gesungen. Besonders die dritte Strophe hat es uns angetan, wo es heißt, »Entsperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei, die Gedanken sind frei.« Aber meistens kam es gar nicht dazu, da hat der Befehlshaber gesagt, Lied aus. Ja, auch das war uns verwehrt, obwohl das Lied nicht verboten war. Aber es ist nur eine scheinbare Freiheit und nicht das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr seid nur scheinbar frei. In Wirklichkeit seid ihr Knechte der Sünde, wie es auch Paulus im Brief an die Römer formuliert. Denn das ist auch das, was ich selbst mitfühle. Es ist mir so richtig aus dem Herzen gesprochen. Ich lese jetzt mal aus Römer 7, Vers 15 nach der neuen evangelistischen Übersetzung, wo Paulus schreibt, und das könnten auch meine Worte sein, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, gebe ich dem Gesetz Recht und heiße es gut. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin ich nicht mehr der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und mich zu seinen Gefangenen gemacht. Das Gesetz der Sünde. Ich unglückseliger Mensch, Gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch. Und ich danke, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Tröstliche, wenn Paulus schreibt, doch, doch, da gibt es Freiheit. Das ist der Punkt 3, die Freiheit in der Sicht Jesu auf sein Erlösungswerk auf Golgatha. Wenn er sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, ganz frei. Die Freiheiten, für die Menschen 1989 gestritten haben, sind rein äußerliche Freiheiten, durchaus erstrebenswert. Reisefreiheit, die wir so genießen, wenn wir in die Alpen fahren. Freie Wahlen, Versammlungsrede und Pressefreiheit, Freiheit des Glaubens und des Gewissens. Erstrebenswerte Ziele, die wir heute als selbstverständlich annehmen und wofür wir auch dankbar sind. Kommen nochmal zurück zur Schule. Staatsbürgerkunde, Unterricht, Kritik an der Bibel, sagte der Lehrer. Paulus hat sich nicht für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Im Gegenteil, er hat einen entlaufenen Sklaven zu seinem Herrn, zum Sklavenhalter, zurückgeschickt. Und da haben wir auch gesagt, Sklaven konnten hart bestraft werden, die entlaufen waren, manchmal sogar mit dem Tod. Ja, hat nicht ganz Unrecht. Aber wenn wir dann hineinschauen in diesen Brief, den Paulus an Philemon schreibt, dann hört sich das ganz anders an. Da schreibt er, ich, Paulus, schicke ihn, Onesimus, zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient, jedenfalls solange ich für die Verbreitung der guten Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst. Jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern vielmehr als das, als einen geliebten Bruder. Das ist ja besonders für mich, wie viel mehr aber auch für dich, als Mensch und als Christ. Ja, welch ein befreiender Brief. Welch eine gute Botschaft liegt da drin. So wie die Schlange am Anfang der Menschheitsgeschichte Gottes Wort verdreht hat, so tun es die Menschen heute noch. Das herauspicken, was ihnen nicht gefällt, womit sie begründen können, ich kann einfach nicht glauben. Und dieser Gott ist ein zorniger, ein rachsüchtiger Gott, der ungerecht handelt. Auch das habe ich schon gehört. Gut, dass wir alle Aussagen mit der Wahrheit, dem Wort Gottes, überprüfen können. Glaubt nicht jeden Geist, schreibt Paulus. Lasst euch nicht von jeder Euphorie mitreißen, bleibt nüchtern im Rausch der Ereignisse. Dann ergibt sich ein anderes Bild, wenn Paulus schreibt, sende ihn zurück, nicht mehr als einen Sklaven, sondern vielmehr als das, als einen geliebten Bruder. Vielleicht hat Philemon der Bitte des Paulus entsprochen und seinen Sklaven die Freiheit angeboten. Vielleicht hat er ihn auch zu Paulus zurückgeschickt, damit er diesem dient. Vielleicht hat auch Onesimus weiterhin seinem Herrn gedient, dem Philemon, freiwillig. Denn mit der äußerlichen Freiheit der Person ist auch die soziale Bindung weg. Er hat dort gearbeitet, Philemon hat für ihn gesorgt. Er hatte freie Logie und Kost und sichere Freiheiten. Es ist bekannt, dass zum Beispiel im Kolosseum in Rom die Sklaven einen eigenen Fanblock hatten. Also sie durften das Kolosseum besuchen, die Spiele, mussten sich auch Eintritt bezahlen. Das hat ihnen ihr Dienstherr gegeben. Sie waren nicht so toll versklavt. Und das recht nicht, wenn sie einen gläubigen Herrn hatten. Das zeigt sich auch am Beispiel unserer jüngeren Geschichte. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Leibeigenschaft aufgehoben und mit der gewonnenen Freiheit war auch die Versorgungssicherheit dahin. Viele erlebten die Freiheit als soziale Entwurzelung und es entstand eine große Zahl von Tagelöhnern, die darum kämpften zu überleben. Viele Grundherren sagten, ihr könnt jetzt gehen, ihr seid frei, dich und dich brauche ich noch, euch nicht mehr. Andere haben ihre Verantwortung weiterhin wahrgenommen und haben auch die Alten und die Schwachen, die nicht mehr arbeiten konnten, auf ihren Gütern behalten und sie mitversorgt. Ja, die Freiheit hat auch ihre negativen Seiten. Und Jesus lehnt eine Überbewertung des Gutes der irdischen Freiheit ab. Ihm geht es um echte Freiheit. Und in der Botschaft des Neuen Testamentes ist die Grundlage für eine freiheitliche Staatsform auch enthalten, nämlich im gemeinsamen Ebenbild Gottes aller Menschen. Aber diese Frage ist zweitrangig. In erster Linie geht es hier um die Befreiung von Schuld. Eine Form der Freiheit hat der Mensch immer, die Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, der Botschaft des Evangeliums zu glauben oder diese Botschaft abzulehnen. Diese Entscheidungsfreiheit hat der Schöpfer von Anfang an in den Menschen hineingelegt. Gott wollte Geschöpfe, die ihn aus freiem Willen von ganzem Herzen anbeten. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Welche ihm geglaubt hatten, steht hier. Im Präteritum, in der Vergangenheit. Und tatsächlich lesen wir bei der Gefangennahme Jesu, und da verließen ihn alle. Da gab es welche, die hatten an ihm geglaubt. Und ich wünsche mir, dass von einem jeden von uns es heißt, am Ende unseres Lebens, welche an ihn, Jesu, glauben, die macht er frei. Dass es ständig Gegenwart ist. Dass wir das nicht in der Vergangenheit abschieden, unseren Glauben über Bord werfen. Zweifeln dürfen wir. Mir gefällt ein Lied von Reinhard May, wo es heißt, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken. Bei unserem Herrn, in seinem Reich, da wird alles nichtig und klein. Die Freiheiten, die wir hier auf dieser Erde haben, wonach wir streben, unsere freie Entscheidung, unser freies Handeln, das erscheint uns dann, wie Paulus mal sagt, wie Dreck. Was mir vorher wichtig war, das ist uns dann unwichtig. Im Blick auf den Zuspruch unseres Herrn Jesus, ihr seid frei von der Gefangenschaft der Sünde und von der Gefangenschaft des Todes, erscheinen die kleinen Freiheiten des Lebens, die uns so groß und wichtig erscheinen, nichtig und klein. Ich fasse noch einmal zusammen unseres heutiges Thema in den Text, was der Jesus meint, die Freiheit, erstens im Zusammenhang mit der Wahrheit. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Freiheit in Bezug auf die Sünde. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht, dass wir das erkennen. Und dann den Blick Jesu auf sein Erlösungswerk in Bezug auf die Freiheit, wenn er sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Amen.